Deutschlandfunk Kultur Freispiel.
Geschichte des Publikums. Diskrete Strategien zur Privatisierung der Öffentlichkeit. Von Hofmann und Lindholm. Mit Roland Görschen, David Prosens, Uta Wallstab und Markus Zils.
Privatisierung öffentlicher Güter.
Es gibt in Deutschland rund 20 Millionen Schilder. Die meisten von ihnen, nämlich die Verkehrszeichen, dienen dem Zweck, Situationen vorwegzunehmen, also Ereignisse heraufzubeschwören, von denen man annimmt, dass sie eintreffen werden. So kommt beispielsweise ein Halteverbotsschild denjenigen zuvor, die genau hier hätten parken wollen. Schilder machen deutlich, dass Verhalten voraussehbar ist. Und sie bereiten uns auf Eventualitäten vor. Sie sagen, Achtung, es könnte sein, dass ein Zug die Straße kreuzt. Oder möglich, dass in unmittelbarer Nähe ein Flugzeug landet. Verkehrszeichen stellen Ereignisse in Aussicht. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese Straße als Sackgasse endet. Dabei lautet die latente Botschaft immer wieder, das Vorhersehbare passiert. Rechnen Sie mit Situationen, mit denen man rechnen kann. Bestimmungen vollziehen sich jetzt, jetzt, jetzt. Das ist das Leben. Zumindest das Öffentliche. Haben Sie schon mal an einem Bahnübergang gehalten und es kam gar kein Zug? Laut Statistik überleben bei einem Flugzeugabsturz 25% der Passagiere. Doch Statistik hat ihre Tücken. Was, wenn nur ein einziger Passagier an Bord ist? Was, wenn dieser Passagier ich selbst bin? Nehmen wir, um nur ein Beispiel zu nennen, Hinweisschild Nummer 350. Weiß und schwarz auf blauem Grund. Fußgängerüberweg. Nummer 350 stellt das Grundschema einer alltäglichen Szene dar. Mensch überquert Straße. Das Schild nimmt vorweg, dass ein Mensch diese Straße überqueren wird. Wenn nicht gleich, dann später. Und es erklärt, dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelt. Man kann davon ausgehen, dass dieses Schild von 90% der Bevölkerung gesehen, erkannt und verstanden wird. Das sind 90%, die auf eine Prognose vertrauen. Auf die Prognose, es wird jemand kommen. Und nicht nur einer. Und je weniger Zeit man sich nimmt, um darüber nachzudenken, desto mehr Sinn macht das Ganze. Mein Name ist David Prosens. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Fragen des guten Geschmacks beantworte ich immer wieder gern. Und ich habe Pläne.
Dein Gesicht ist Schicksalssache, lächeln musst du selbst. Eine leichte Anspannung der Mundwinkel, bis der Mund eine gerade Linie bildet, eine entspannte, tiefe Stimme, ein offener Blick und schon sind Menschen versucht, von meinem Wohlwollen auszugehen.
Montag, 24. Juli,
11.23 Uhr, Zentralbibliothek Köln. Ich halte mich in der Abteilung für Geschichte und Gesellschaft auf. Vor dem Regal mit der Signatur CXA vergleiche ich die Nummern auf den Buchrücken mit einer Ziffernfolge, die ich einen Tag zuvor auf einer Karteikarte notiert habe. Ich entdecke das gesuchte Werk und finde mich bei der Buchausgabe ein. Gabriel Détard, Die Gesetze der Nachahmung. Als deutsche Erstausgabe erschienen bei Surkamp. 11.32 Uhr. Ich verlasse die Bibliothek.
Ein Schlafzimmer. Rechts ein massives Bett aus hellem Holz, das beinahe die Hälfte des gesamten Raumes einnimmt. Über dem Bett vier Bilder und noch eines über seiner Stirnseite. Die Wände des Raumes sind türkisfarben, der Holzdielenboden kaminrot.
Das Schlafzimmer des Künstlers. Das Gemälde stammt von Vincent van Gogh und hängt heute im Rijksmuseum in Amsterdam.
Und in der Wohnung meiner Großmutter. Im Flur über dem Telefonschrank. Dort befindet es sich, solange ich denken kann. Neben dem jeweils aktuellen Apothekenkalender und einem Schwarz-Weiß-Porträt meines Onkels.
In einem dunkelbraunen Holzrahmen, der 40 cm breit und 30 cm hoch ist. Als Kind dachte ich, dass das Bild die erste gemeinsame Wohnung meiner Großeltern zeigt.
Mein Name ist Markus Zils, ich bin 25 Jahre alt und Feinwerkmechaniker. Ich habe ein Faible für alte Meister und den Regen.
15.30 Uhr. Ich stehe auf einem Klapphocker aus Aluminium und ziehe die Sechskantschrauben mit einer Ratsche fest. Ich trage Arbeitshandschuhe und montiere ein Verkehrsschild. An derselben Stelle, an der es gehangen hat, bevor ich es am Abend zuvor abgeschraubt habe. Allein in den nächsten 7 Tagen werden über 500 Autos vor dem Stoppschild halten. Unzählige Fahrer werden seinem stummen Aufruf folgen und bremsen. Sie werden ihren Kopf zur Seite drehen und einen Blick in die angrenzende Vorfahrtsstraße werfen. Das Verkehrsschild bemerken sie dabei nur noch aus dem Augenwinkel. Niemand wird vor dem Schild stehen bleiben und den Finger über die Oberfläche gleiten lassen. Niemand wird auch nur einen Augenblick innehalten und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sich bei der Gestaltung des Schildes um eine Handanfertigung handelt.
18.30 Uhr. Ich betrete mein Arbeitszimmer. Auf einem präparierten Werktisch habe ich meine Ausrüstung ausgebreitet, um sie auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen. Sämtliche Gerätschaften liegen komplett und einsatzbereit vor. Das entliehene Buch platziere ich neben meinem privaten Exemplar von Gabriel Détard, Die Gesetze der Nachahmung. In beiden Fällen handelt es sich um die deutsche Erstausgabe des Surkamp Verlags. Das Publikationsjahr der Druckschriften ist identisch. 18.35 Uhr. Ich öffne das entliehene Buch. Beginnend mit dem Vorsatzblatt untersuche ich gründlich Seite für Seite und übertrage Auffälligkeiten aus dem entliehenen Werk in mein privates Exemplar. Mit Hilfe eines Stahllineals imitiere ich umgeknickte Ecken im Maßstab 1:1. Abgegriffene Seitenränder, die das Leihexemplar aufweist, reproduziere ich, indem ich mit der Klinge eines Messers an den Kanten meines Buches entlang fahre. Für die Simulation von Verschmutzungen greife ich auf Fett, Tabakasche, Holzkohle und andere organische Pigmente zurück, die ich mit den Fingern und trockenen Pinseln auftrage. Vergilbungen im Band der Leihbücherei bilde ich durch das Einreiben von Nikotinresten ins Papier nach. Unter Zuhilfenahme einer Pasteurpipette kopiere ich Wasserflecken, die ich im Kapitel Die universelle Wiederholung bemerke. 23.10 Uhr. Die Hinterlassenschaft eines Vorgängers, einen vermutlich als Lesezeichen genutzten Notizzettel, den ich vor Stunden entdeckte, nehme ich in meine Sammlung auf. 23.21 Uhr. Ich verlasse mein Arbeitszimmer, lösche das Licht.
Dienstag, 25. Juli.
Meine Strategie ist die Umsetzung. Ich übertrage ein Bild ins andere. Es ist 9 Uhr. Ich befinde mich auf einer Verkehrsberuhigungsinsel im Süden Düsseldorfs an einem Knotenpunkt der Stadt. Die Insel ist Teil einer städtebaulichen Maßnahme, eines Begrünungsprogramms, das ich seit einiger Zeit mit wachsendem Interesse verfolge. Die akkurate Bepflanzung der mandelförmig eingefassten Kuppe sticht ins Auge. Eine blühende Iris in den Farben des Stadtteilwappens. Laut Wettervorhersage gibt es gegen Abend vereinzelte Schauer.
Die Höchstwerte liegen an diesem Tag bei 32 Grad. Kurz nach 9 Uhr morgens. Ich halte mich nahe der Kanalanlage an der Brucknerstraße auf, keine 5 Minuten von meinem Studentenwohnheim entfernt. Ich stehe auf meinem Klapphocker und untersuche ein Vorschriftzeichen. Die unterschiedlichen Farbtöne, die ich auf dem Verkehrsschild entdecke, bestimme ich mit den Karten meines RAL-Farbenfächers. Besondere Aufmerksamkeit widme ich Rostspuren, einer mit Edding aufgetragenen Signatur und einem großflächigen Vogelschiss. 8:45 Uhr. Ich begebe mich in die Stadt und kaufe die fehlenden Materialien ein. Die diskrete Privatisierung des öffentlichen Raumes nimmt ihren Lauf.
Ich entlade den Fahrradanhänger, den ich mir von einem Bekannten geliehen habe. Ich trage 3 Pakete mit Erde, einen Spaten, eine Pflanzkelle und eine gefüllte Gießkanne auf die Verkehrsberuhigungsinsel. Es folgen 8 Paletten mit jeweils Blumen in den Farben Rot, Gelb und Weiß sowie mehrere leere Plastiktöpfe. Das Pflanzenarrangement besteht aus Zinnien und hat eine Gesamtfläche von 3,5 x 2 Metern. 9:18 Uhr. Ich setze meinen Spaten an und steche zu. In nur 3 Schritten gelingt es mir, eine der Pflanzen auszuhebeln. Ich befreie den Ballen von Erde und stutze ihn vorsichtig zurecht. Anschließend zwänge ich die ausgegrabene Zinje in einen leeren Plastiktopf. Ich entnehme nun meiner ersten Palette eine Zinje in der Farbe der ausgegrabenen und setze diese stellvertretend ein. Die Lücke im Bild schließt sich. Die Pflanze klopfe ich mit frischer Blumenerde im Ornament fest und gieße sie an. Ich grabe die nächstgelegene Blume aus, um sie anschließend wieder durch eine von meinen Zinien zu ersetzen.
0278. Ich habe eine Nummernmarke gezogen, die ich nicht vorhabe zu gebrauchen. Gegen Mittag. Ich betrete die Bundesagentur für Arbeit und inspiziere ein Stockwerk nach dem anderen. Ich durchstreife die Flure und betrachte die Kunstdrucke, die an den Wänden hängen. In gleichmäßigen Abständen unterbrechen sie das leicht getönte Weiß der Geschosse. Ich stelle fest, dass auf allen Stockwerken, mittig über jeder Fünfersitzgruppe, auf einer Höhe von 1,70 Meter ein Bild fixiert wurde. Die Drucke befinden sich, passepartout-los, hinter Glaswechselrahmen in einheitlicher Größe. Mein Rollbandmaß verrät 40 x 30 cm. Ein außen am Glas befestigtes Schild nennt den Maler und den Namen des jeweiligen Meisterwerks. Spitzweg, der arme Poet, Franz Marc, die blauen Pferde, ich kenne das Bild aus dem Esszimmer meiner Tante. Monet, Sonnenaufgang. In den gleichen Maßen schmückt es das Wartezimmer meiner Zahnärztin. Chagall,
Blumenstillleben. Zu meiner Linken die Blumenerde. Zur Rechten 8 Paletten mit je 6 Zinien in den Farben Rot, Gelb und Weiß. Daneben stehen etwas versetzt die leeren Plastiktöpfe, die sich langsam füllen. Bei mir ist alles in schönster Ordnung. Ich setze meinen Spaten an und steche zu. In nur 3 Schritten hebele ich jetzt eine rote Zinje aus. Ich befreie ihren Ballen von Erde und zwänge sie anschließend in einen Plastiktopf. Ich entnehme einer Palette eine Zinje, leuchtend rot, mit der ich nun die Lücke schließe. Ich klopfe sie mit Erde fest und greife erneut zum Spaten.
Ich betrachte die Kunstdrucke auf der 2. Etage des Arbeitsamtes. Ich trete nah an die Bilder heran und nehme Motiv und Rahmen gründlich in Augenschein. In einer Nische zwischen den Zimmern 207 und 209 entdecke ich das Schlafzimmer des Künstlers, Van Gogh. Ich zögere kurz, entscheide mich dann und verlasse die Bundesagentur. Ich starte mein Moped und fahre zurück in die Werkstatt, in der ich arbeite. Meine Mittagspause endet um 13.30 Uhr.
Am späten Nachmittag wird der Verkehr um mich herum immer dichter. Ein Fußgänger beobachtet mich. Ich spanne meinen Mundwinkel an und blicke kurz auf, in sein Gesicht. Der Mann lächelt zurück und setzt seinen Weg fort. Ich arbeite unbeirrt weiter.
16 Uhr. Ich finde mich vor meinem Werktisch ein und nehme die begonnene Arbeit wieder auf. Riefen und Prägespuren, die ich im Leiband vorfinde, presse bzw. ritze ich Seiten adäquat und der Zuhilfenahme eines Metallspatels in mein Privatexemplar ein. Mein umfangreiches Sortiment an Kugelschreibern und Bleistiften kommt zum Einsatz, während ich Anstreichungen, die sich teilweise über mehrere Seiten erstrecken, exakt in meine persönliche Werkausgabe übertrage. Randbemerkungen, die das Leihexemplar kennzeichnen, pause ich mit Hilfe von Transparentpapier durch. Mit einer stumpfen Nadel und geringem Druck beginne ich die Schrift auf der gleichen Seite meiner Privatausgabe nachzuzeichnen. Die dadurch entstandenen Vertiefungen, die sich daraufhin im Papier wiederfinden, dienen einem entsprechenden Farbstift zur Orientierung. Es ist jetzt 18 Uhr.
Ich habe alle Pflanzen ausgetauscht. Die ausgegrabenen Zinnien befinden sich nun in Plastiktöpfen, die ich, nach Farben sortiert, in die leer gewordenen Paletten räume. Meine gesamte Ausrüstung lade ich auf den Fahrradanhänger. Ich habe mich in meiner Heimatstadt eines Terrains von rund 7 Quadratmetern bemächtigt. Ich habe es mit 48 Blumen in den Farben des Stadtteilwappens besetzt. Mein Name ist Uta Wallstab, ich bin 43 Jahre alt, lebe in Düsseldorf. Und meine Privatsphäre wächst sich aus.
21 Uhr. Alle Seiten sind präpariert. Ich untersuche jetzt Einband und Schnitt. Der Falz lagert fest in der Fadenbindung, deren Geschmeidigkeit ich durch intensives, langanhaltendes Aufbiegen des Einbandes imitiere. Eine geringfügige Stauchung im Kopfschnitt kopiere ich durch leichte Hammerschläge auf einen Senkstift.
Mittwoch, 26. Juli.
Vormittags. Ich habe mir freigenommen und suche die Wohnung meiner Oma in ihrer Abwesenheit auf. Aus einem Telefonat am Wochenende konnte ich schließen, dass sie sich den ganzen Tag bei einem befreundeten Herrn in Moers aufhält. Ich öffne die Tür mit meinem Schlüssel und betrete den Flur. Dem Holzrahmen über dem Telefonschrank entnehme ich den Van Gogh und verlasse keine 5 Minuten später die Wohnung. 11.30 Uhr. Die Glastüren der Bundesagentur für Arbeit öffnen sich lautlos. 0162 lautet die Ziffernfolge, die auf meiner Nummernmarke steht und die ich nicht benötigen werde. Ich begebe mich in die zweite Etage und steuere eine Fünfersitzgruppe an, die sich direkt gegenüber der Nische mit dem Schlafzimmer des Künstlers befindet. Hier warte ich auf den geeigneten Moment. 11.47 Uhr, Druckausgleich. Ich öffne den Glaswechselrahmen und tausche die vorhandene Reproduktion gegen den Kunstdruck meiner Großmutter. Das zitierte Bild ruht, scheinbar teilnahmslos, an der Wand, in vertrauter Runde mit den anderen Meisterwerken. 12.35 Uhr, zurück in der Wohnung meiner Großmutter. Ich spanne das Schlafzimmer des Künstlers in den Holzrahmen ein und hänge es an seinen Platz. Ich resümiere. Punkt 1. Der Druck des Arbeitsamtes lastet ab sofort auf einem Bilderhaken über dem Telefonschrank meiner Oma. Punkt 2. Die vermeintlich erste gemeinsame Wohnung meiner Großeltern wird mit dem heutigen Tag in der Bundesagentur für Arbeit gezeigt.
Donnerstag, 27. Juli.
19 Uhr. Ich lege das entliehene Buch in meinen Flachbettscanner und lese das Muster des auf dem Buchrücken befestigten Barcodes in meinen Computer ein. Eine Kopie davon drucke ich aus, schneide sie zurecht und klebe sie auf den Einbandrücken meiner Privatausgabe. Der Stempelabdruck der Stadtbücherei und die Buchsignatur sind mithilfe eines variablen Schrifttypenstempels zu übertragen. Aufwendiger gestaltet sich die Anfertigung einer Kopie der Einschlagfolie.
22.45 Uhr. Ich demontiere das Vorschriftzeichen in der Brucknerstraße. Anschließend begebe ich mich auf direktem Weg zum Studentenwohnheim und suche zielstrebig den Gemeinschaftskeller auf, in dem sich erwartungsgemäß zu diesem Zeitpunkt niemand aufhält. Ich beginne, die Oberfläche des Schildes zu bearbeiten, indem ich sie in eine getreue Kopie ihrer selbst verwandle. Ich mische Acryl und Lackfarbe an und streiche sie mit verschiedenen Pinseln auf. Ich achte darauf, dass die von mir aufgetragenen Farbtöne exakt mit dem Kolorit des Vorschriftzeichens übereinstimmen und dass das übermalte Schild nicht im Mindesten vom Ausgangsmotiv abweicht.
Ich tränke einen Pinsel mit Reinigungsbenzin und trenne damit schonend den Schutzumschlag vom Einband. Die so isolierte, transparente Gebrauchshülle benutze ich als Schablone zur Maßanfertigung der neuen Schutzfolie, mit der ich mein Buchexemplar beziehe. Anschließend arbeite ich mit einem Skalpell Schrammen, Striemen und Abschürfungen ein.
Die Rostspuren überstreiche ich mit einer feinkörnigen Mischung aus Braun und dunklem Rot. Ich verwende einen Haarpinsel, um die Edding-Signatur nachzuzeichnen, die sich am unteren Rand ungefähr auf 5 Uhr befindet. Den Vogelschiss imitiere ich durch dick aufgetragene Deckweißmasse. Ich sprühe abschließend einen wetterbeständigen Mattlack auf.
0.14 Uhr. Um den Geruch des Leihbuchs zu imitieren, lege ich meine Privatausgabe über Nacht unter eine große Glasglocke. Zusammen mit einem übervollen Aschenbecher.
Ich durchblättere einen Kunstkatalog mit Werken von Van Gogh und entdecke, dass insgesamt 4 verschiedene Versionen vom Schlafzimmer des Künstlers existieren.
Während ich schlafe, trocknet das Vorschriftzeichen am offenen Kellerfenster.
Zinnien blühen bis zum ersten Frost. Sie sind winterhart und sehr beständig.
Freitag, 28. Juli.
Ich befestige das Schild auf seinem angestammten Platz in der Brucknerstraße. Es handelt sich hierbei um ein weiteres Detail im öffentlichen Raum, das meine persönliche Handschrift trägt.
Die Gegend, in der wir leben, wandelt sich.
11 Uhr morgens. Zentralbibliothek Köln. Ich überreiche an der Rückgabetheke mein zur öffentlichen Ausgabe umfunktioniertes Privatexemplar von Gabriel Détard, Die Gesetze der Nachahmung. Nachdem der Scanner die Annahme des Buches verweigert, gibt eine Mitarbeiterin der Stadtbibliothek die Ziffernfolge des Barcodes per Hand in den Computer ein und nimmt schließlich das gedoppelte Unikat entgegen. 11.06 Uhr. Ich befinde mich in der Abteilung für Geschichte und Gesellschaft. Bei meinem augenblicklichen Leistungspensum werde ich die komplette Abteilung in ungefähr anderthalb Jahren privat vereinnahmt haben. Privatisierung öffentlicher Dienste.
Leistung ohne Gegenleistung im Dienst der Öffentlichkeit.
Ich übernehme täglich neue Aufgaben.
Die Gestaltung meiner Freizeit mache ich zur Grundlage einer privaten Arbeitsmarktpolitik.
Den mir selbst auferlegten Pflichten komme ich gewissenhaft und zuverlässig nach.
Samstag, 5. August.
Ich ziehe mich zurück ins öffentliche Leben. Um 8 Uhr morgens stelle ich meinen Aluminiumklapphocker auf und postiere ihn gut sichtbar am Eingang zu einem unbewachten Parkplatz am Stadtwald. Bis 16 Uhr sichere ich das Areal. Ich registriere die Ankunft zahlreicher Autos, helfe den Fahrern beim Ein- und Ausparken und beteilige mich kurz vor Dienstschluss an der Suche nach einem verloren geglaubten Schlüssel. Das Trinkgeld, das man mir innerhalb eines Zeitraums von 8 Stunden zukommen lässt, überweise ich am übernächsten Tag anonym der Stadtkasse.
Ich ziehe mit einem kräftigen Ruck an der Startzugleine und sehe, wie sie in die Einlassung zurückschnellt.
Samstag, 5. August, noch früh am Morgen.
Ich ziehe wieder, bis der Motor zündet. Ich gebe Gas. Dann rolle ich den Zweitaktmäher meines Vaters auf die Rasenfläche. Ich senke die rotierenden Sicheln und beginne, gleichmäßige Bahnen übers Gelände zu ziehen. Ich übe vorauseilenden Gehorsam und mähe die Grünfläche des Klettenbergparks, noch bevor sie, wie ein Anschlag am Eingang der öffentlichen Parkanlage ankündigt, Anfang der kommenden Woche von der Stadtgärtnerei getrimmt wird. Den Grasfangkorb leere ich auf der rückseitig gelegenen Kompostanlage. Ich arbeite von 8 bis 17 Uhr mit einer Mittagspause von einer Stunde.
Mein Name ist Roland Görschen. Ich wohne in Köln und verstehe mich als freien Mitarbeiter. Ich habe keine besonderen körperlichen Merkmale. Mit 51 verfüge ich noch immer über eine uneingeschränkte Sehkraft. Mein Gehör ist verlässlich. Ich würde meine Gesamtkonstitution mit gut bis sehr gut bewerten. Ich stehe gern.
Montag, 7. August.
Um 6.30 Uhr klingelt mein Wecker. Ich kleide mich an. Ich trage meinen dunklen Anzug das hellblaue Hemd und meine Halbschuhe. Mein Mobiltelefon verstaue ich in meinem Handyhalfter aus mattem Leder und befestige es gut sichtbar an meinem Gürtel. Ich beziehe meinen Posten am Portal der Ladenpassage am Neumarkt, stehe leicht breitbeinig, mit den Händen hinterm Rücken. Ich überwache den Eingangsbereich und beobachte diskret die Menschen, die das Gebäude betreten. Betont unauffällige Personen mustere ich unverhohlen. Ihren Blicken begegne ich mit beharrlicher Ruhe. Ich memoriere alle Gegenstände, die ins Gebäude mitgebracht wurden, wie Taschen, Tüten, Regenschirme, Hüte. Jede volle Stunde wechsle ich meinen Standort. Gegen Mittag führe ich einen sorgfältigen Kontrollgang im gesamten Trakt durch.
Dienstag, 8. August.
10.14 Uhr. Ich raue den Boden einer zuvor abgetragenen Grünfläche auf und bestücke anschließend 4 Quadratmeter mit schnell keimendem Rollrasen für sonnige Lagen. Keine 30 Minuten später habe ich meinen grünen Teppich vor dem Düsseldorfer Standesamt verlegt.
Menthol. Menthol riecht intensiv nach Pfefferminz. Um 11:45 betäube ich mit Mentholspray meine Nase, was einen kühlenden Effekt im Gesichtsfeld zur Folge hat. Ich lasse den Inhalator in meine rechte Hosentasche zurückgleiten. Allzeit griffbereit. In meiner linken steckt die Eintrittskarte für das Museum, in dem ich mich befinde. Ich räume die Werbeprospekte und Postkarten auf dem kleinen Tisch im Untergeschoss beiseite und breite über ihm eine Zierdecke aus, auf der ich ein mintgrünes Plastikschälchen platziere. Seine Farbe entspricht den Wandfliesen.
Es ist Mittwoch, der 9. August.
Das Museum für Völkerkunde hat bis 17 Uhr geöffnet. Links von mir befinden sich die Damen, rechts die Herrentoiletten. Ich halte mich im Vorraum zwischen den Waschräumen auf. Besuchern nicke ich höflich zu, wobei ich Blickkontakt meide, und wünsche ihnen einen guten Tag, sobald ihr Geld in meinem Schälchen landet. Erwartungsgemäß lassen sich Mitarbeiter des Hauses nicht blicken, da sich die Personaltoiletten in der 2. Etage des Gebäudes befinden. Gegen 17 Uhr verlasse ich meinen Posten. Ein leichter Geruch vom Pfefferminz bleibt zurück. An der Kasse werfe ich das Geld aus meinem Schälchen ins Spendenglas des Fördervereins und lausche dem harten Geräusch des Aufpralls.
16. August.
16. August.
17. August.
11. August. Ich positioniere den Abweichler an vorderster Front auf Augenhöhe. Den Freiraum zwischen den Produkten in 4. Reihe schließe ich durch leichtes Verrücken der Nachbarware. Ich befinde mich in einem Einzelhandelsgeschäft der Warenhausgruppe Real. Ich stehe in der Abteilung für Genuss und Lebensmittel. Die Filiale ist gut besucht. Es sind vor allem junge Mütter mit Kindern, die den Angeboten ihre Aufmerksamkeit zollen.
Es ist Freitag, der 11. August.
Ich begutachte das Kühlregal für Milcherzeugnisse, trage eine Flanellhose sowie ein hellblaues Hemd mit dezenter Krawatte. Mein Klemmbrett, dessen Einlegeblätter meine private Eingliederung ins öffentliche Leben protokollieren, liegt für jedermann sichtbar neben mir auf der Kühltheke. Ich widme mich den Joghurtbechern und überprüfe ihr Verfallsdatum. 16. August, 16. August, 17. August, 11. August. Ich bringe Ordnung in die Palette und sortiere sämtliche Waren entsprechend ihrer Haltbarkeit. Den frischesten Joghurt stelle ich nach hinten, den ältesten nach vorn. Überfällige Produkte räume ich in einen Einkaufswagen. 17.10 Uhr. Eine ältere Dame greift nach Dickmilch. Ich mache sie auf ihre Wahl aufmerksam und spreche eine Empfehlung aus. 17.40 Uhr. Ich werde nach Wundschutzcreme gefragt und muss passen. Für Drogerieartikel bin ich nicht zuständig. Als sich die Kundin bei mir für diese Auskunft bedankt, nicke ich ihr zu.
21 Uhr. Ich sitze an meinem präparierten Werktisch und kopiere die Gebrauchsspuren aus einem Buch der Leihbibliothek in meine private Ausgabe. Es handelt sich beide Male um Karl Marx, Theorien über den Mehrwert, Berlin 1956.
Donnerstag, 17. August.
Punkt 8 Uhr. Der blanke Linoleumboden quietscht unter meinen Gummisohlen. Ich gehe durch einen langen Flur im Landgericht. Mein Ziel ist die vorletzte Tür auf der linken Seite, die Besuchertoilette für Damen. Ich stelle meine Sporttasche vor dem Waschbecken ab und entnehme ihr einen Plastikeimer, einen Wischmopp mit aufschraubbarer Teleskopstange, einen Universalreiniger, Lappen und einen bedruckten Bodenaufsteller. Während ich Wasser in den Eimer laufen lasse, werfe ich einen prüfenden Blick in den Spiegel. Im zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich frequentierten Flur platziere ich meinen Aufsteller, Vorsicht Rutschgefahr, und beginne damit, den Linoleumboden zu wischen. Ich halte Hausputz im Gerichtsgebäude und widme mich mit besonderer Intensität der Fläche unter den Sitzgelegenheiten. Mehrere Gerichtsbesucher erheben sich ungefragt. Mit geübter Hand entferne ich Fingerabdrücke und sonstige Spuren von den Metallklinken der Türen. Gegen 12 Uhr verlasse ich das Gebäude mit meiner Sporttasche und quietschenden Schuhen. Für diesen Tag habe ich meine Privatinitiative zur Säuberung des Stadtbildes beendet. Dem Einwohnermeldeamt, dem Krankenhaus Gerresheim und dem Landgericht werden in den nächsten Tagen das Finanzamt in der Roßstraße und das Mathematische Institut der Heinrich-Heine-Universität folgen.
Ich stelle mich den Herausforderungen des Marktes. 12.17 Uhr. Ich begebe mich in die Innenstadt und betrete 23 Minuten später Karstadt Sport. Im zweiten Stock passe ich mich meiner Umgebung an. Ich trage weder eine Jacke noch eine Tasche bei mir. 12.45 Uhr. Ich sortiere reduzierte Bademoden auf einem Kleiderständer und mache mich gewissenhaft mit der Produktpalette der Abteilung vertraut. Sobald jemand an mir vorbeikommt, versuche ich Blickkontakt aufzunehmen und unaufdringlich zu lächeln. Nach 7 Minuten werde ich zum ersten Mal angesprochen. Meine Devise lautet: Der Kunde ist König. Mir kommt es in erster Linie darauf an, seine Wünsche und Erwartungen richtig einzuschätzen. Nur wer individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden vermag, kann mit der Zufriedenheit seiner Kunden rechnen und auf eine langfristige Kundenbindung bauen. Um 16.34 Uhr verlasse ich Karstadt Sport.
Kurz vor Ende der Besuchszeit auf der 3. Etage der Uniklinik. Ich tausche den Motivbecher, der auf einem Servierwagen in der Mitte des Flures steht, gegen einen Becher mit gleichem Motiv aus meiner eigenen Sammlung aus. Keith Haring, Die Liebenden. Ich habe den Becher von meiner damaligen Freundin zum 21. Geburtstag geschenkt bekommen.
22.30 Uhr. Ich untersuche einen entliehenen Band aus der Reihe Illustrierte Geschichte der Menschheit. Am Rand einer halbseitigen Abbildung, die die Versuchsanordnung eines Experiments zeigt, mit dem Benjamin Franklin 1784 erstmalig in der Lage war, einen sogenannten Placebo-Effekt nachzuweisen, befindet sich ein Stockfleck.
Bärenrather Straße an der Stadtgrenze. Eine Baulampe erhellt die Szene. Ich stehe auf meinem Klapphocker aus Aluminium und löse die Sechskantschrauben mit einer Ratsche. Ich entferne die Stahlschellen und transportiere das Ortsausgangsschild mit dem ausgestrichenen Köln in mein Studentenwohnheim.
Donnerstag, 24. August.
12.30 Uhr. Vor dem Eingang der katholischen Grundschule Lorbergstraße. Ich gehe im Geiste nochmals die Beobachtungen der letzten Donnerstagvormittage durch. Rund 60 Zweit- und Drittklässler verlassen das Gebäude nach der 5. Stunde. Einige nutzen ihr Fahrrad für den Heimweg, andere gehen in kleinen Gruppen zu Fuß durch die verkehrsberuhigte Siebengebirgsallee. Circa 20 Kinder machen sich auf den Weg zur nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle. 12.35 Uhr. Ich höre die Schulglocke läuten und ziehe den Reißverschluss meiner orangefarbenen Reflektorweste hoch. Mit kurzen Anweisungen und klaren Gesten versammle ich die Kinder, die üblicherweise öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wenige Schritte vor dem Schultor. Weder Lehrer noch Eltern sprechen mich an. In einer von mir angeordneten Zweierreihe folgen sie mir, den Ranzen auf dem Rücken bis zur Hauptstraße. Ich schaue nach links, nach rechts, betrete den Zebrastreifen und bedeute den herannahenden Autos, anzuhalten. Die Reflektorstreifen auf meiner Weste spiegeln das helle Sommerlicht. Ich gebe den Kindern ein Zeichen. Sie überqueren die Straße und finden sich gesammelt an der Haltestelle ein. Ich sorge dafür, dass die Kinder ruhig und diszipliniert in die Straßenbahn einsteigen und verabschiede mich von ihnen mit erhobener Hand.
Es gibt immer was zu tun. Hornbach. Mitte August versuche ich, private Kleinanzeigen mit unterschiedlichem Wortlaut in der Gesamtausgabe des Express online zu annoncieren. Ich klicke die Rubrik Verschiedenes an. Ich entscheide mich für das Muster 45a, bei dem es sich um eine einspaltige 11mm Anzeige in Schwarz-Weiß handelt, deren fettgedruckte Schlagzeile vom Fließtext abgesetzt wird. Als Rechnungsstichwort gebe ich Privatisierung der öffentlichen Meinung und eine Seriennummer an. Eine Kontaktmöglichkeit über Name, Telefon oder Chiffre lasse ich aus. Für den Abdruck des Textes »Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht, bild dir deine Meinung« ist laut Tabelle 86,76 € zu bezahlen.
Für immer gut beraten Arbeitsamt kann man mit 31,55 € rechnen.
Das gleiche kostet übrigens auch die Kleinanzeige »Man gönnt sich ja sonst nichts« Malteserkreuz.
Oder Hauptfach Denken, Bundeswehr.
Die Zeiten ändern sich. Deutsche BA.
Das ist real, real.
Wir sind die Guten, Promarkt. Alles 31,55 €.
Freitag, 28. August.
Mich erreicht eine E-Mail aus der Redaktion des Düsseldorfer Express. Ein Mitarbeiter bedauert, meine Kleinanzeige nicht abdrucken zu können. Er habe Zweifel, dass es sich bei dem Textinhalt um die Aussage einer Privatperson handelt. Telefonisch ist der Redakteur nicht zu erreichen.
Privatisierung öffentlicher Schauplätze.
Freitag, 8. September.
Spielzeiteröffnung. Ich bewege mich im Strom der Besucher und betrete das Schauspielhaus.
Es ist genau 19.23 Uhr, als ich meine Garderobenmarke entgegennehme. Die Nummer lautet 0313. Ich lasse sie in meine Hosentasche gleiten und drehe mich um.
Um 19.50 Uhr ertönt der erste Gong. Die Türen des Theatersaals werden geöffnet, das Publikum betritt den Raum. An diesem Abend dauert es 4 Minuten und 17 Sekunden bis zum zweiten Läuten.
Ich beobachte, wie Menschen zielstrebig ihre Plätze aufsuchen, wie Handtaschen unter Sitzen verstaut werden, wie Blicke über die Reihen schweifen, auf der Suche nach einem Bekannten gegenüber.
Programmhefte werden gezückt, Seiten umgeblättert. Als sich die Türen endlich schließen, sind 7 Minuten vergangen. Ich ertaste in einer meiner Taschen die Stoppuhr.
Besucher unter sich.
1:58. Ich zücke meine Stoppuhr und ein Notizbuch.
Klemmbrett.
Block.
Heft.
Löse die Kappe von meinem Stift und halte mich bereit, den Verlauf des Abends in Stichworten zu protokollieren.
20:03. Der Vorhang beginnt sich langsam zu öffnen. Die Stoppuhr läuft.
Ich registriere anhaltendes Husten, während das Licht im Saal heruntergedimmt wird.
Ich verzeichne in Minute 11 einen kurzen Szenenapplaus, gefolgt von vereinzelten Lachern.
Minute 22. Mehrere Personen im Zuschauerraum räuspern sich.
20 Minuten später herrscht für einen kurzen Moment Unruhe in der dritten Reihe. Jemand verlässt um 20:37 Uhr seinen Platz in der Menge. Ich zähle 28 Personen, die aufstehen, um ihn durchzulassen.
Bestandsaufnahme der Anfangsphase. Die meisten Zuschauer in meinem Blickfeld sitzen zurückgelehnt mit über der Brust gekreuzten Armen.
Minute 59. Im Publikum herrscht absolute Stille. Einige Gäste sitzen nach vorne gebeugt.
12 Minuten später löst sich die Spannung auf. Die Zuschauer atmen durch und lehnen sich zurück.
Der Vorhang schließt sich um 21.18 Uhr, das Licht im Saal geht an.
Die Pause hat begonnen. Menschen erheben sich von ihren Plätzen, strömen ins Foyer.
16 Minuten später sitzen die Zuschauer wieder im Dunkeln auf ihren Plätzen. Das Stück wird um 21.34 Uhr fortgesetzt.
Der erste Lacher nach der Pause setzt um 21.51 Uhr ein. Kurzer Applaus.
Um 22.02 Uhr wird kollektiv gehustet.
In der 128. Minute lehnen sich mehrere Zuschauer nach vorne.
7 Zuschauer in meinem Blickfeld schlagen zwischen Minute 136 und 137 ein Bein über das andere.
Ich drehe mich um und stelle fest, dass Zuschauer in den Reihen hinter mir abwechselnd ihre Hände zum Gesicht führen. Dies geschieht in einem rhythmischen Verhältnis zur gerade eingespielten Musik. Es ist 22.28 Uhr.
Minute 153 bis 164. Anhaltender, in seiner Lautstärke variierender Applaus, der um 22.47 Uhr endet. Ich vervollständige mein Protokoll und verlasse das Schauspielhaus.
Samstag, 9. September.
Schauspielhaus. Die zweite Aufführung des Stückes, das am Abend zuvor Premiere hatte.
19.57 Uhr. Besucher unter sich. Noch sind die Türen zum Saal geschlossen. Der Einlass hat sich verzögert.
1:08 Uhr. Ich befinde mich in der 3. Reihe im Parkett links außen. Meine Platznummer ist die 0042.
Ich sitze ebenfalls im Parkett, und zwar mittig, Reihe 17.
Ich habe meinen Platz im ersten Rang auf der linken Seite bezogen.
Ich kann in der vorletzten Reihe im Parkett rechts außen den gesamten Raum überblicken.
Ich zücke meine Stoppuhr und ein Notizbuch,
Klemmbrett,
Block,
Heft.
Mir liegt eine präzise Auflistung der Publikumsreaktionen vom vorigen Abend vor. Die Partitur erstreckt sich über eine Spieldauer von 164 Minuten.
20:03 Uhr. Meine Stoppuhr läuft.
Richtlinie ist der jedem von uns vorliegende Zeitplan, der nach den Zuschauerhandlungen des vorherigen Abends erstellt wurde.
Wir spenden in Minute 11 einen kurzen Szenenapplaus, gefolgt von vereinzelten Lachern.
In Minute 22 räuspern wir uns.
Nach 34 Minuten werden wir unruhig.
Anschließend sitzen wir zurückgelehnt mit über der Brust gekreuzten Armen.
In Minute 59 sind wir unbewegt und still.
12 Minuten später lösen wir unsere Anspannung in den Körpern und atmen hörbar durch, bevor wir uns um 21.18 Uhr von unseren Sitzen erheben und zu den Ausgängen drängen.
Die Pause beginnt erst 1 Minute später.
Um 21.34 Uhr nimmt unsere Reinszenierung des Zuschauerraums ihren Lauf.
Um 21.51 Uhr zollen wir der Szene einen Lacher, der dem kalkulierten Witz knapp 1 Minute zuvorkommt.
Um 22.02 Uhr husten wir im Kollektiv.
In der 128. Minute lehnen wir uns nach vorne.
Zwischen Minute 136 und 137 schlagen wir ein Bein über das andere.
Um 22.28 Uhr führen wir unsere Hände im Rhythmus der Musik zu unseren Gesichtern.
Kurz vor Schluss spenden wir anhaltenden Applaus, den wir genau um 22.47 Uhr abrupt beenden. Wir verlassen das Schauspielhaus zeitgleich.
Anteilnahme ist vielseitiger als ihr Ruf. Privatisierung öffentlicher Aufmerksamkeit.
Montag, 11. September.
Die Straßenbahn Linie 18 bleibt im Tunnelabschnitt vor dem Hauptbahnhof stecken. Oder jemand schwenkt eine helle, aufgeblähte Plastiktüte, während ein Flugzeug über seinem Kopf aufsteigt. Unwillkürlich bin ich erinnert an den Flug eines Mannes, der vor mehreren Jahren mit Hilfe einer Schreckschusspistole einen Motorsegler entführte, ihn über die Innenstadt Frankfurts steuerte und anschließend den Hochhausturm der Europäischen Zentralbank umkreiste. Die Partitur des Publikums scheint einstudiert, der Verlauf der Nachahmungstat gewiss zu sein. Als der Pilot die gekaperte Maschine nicht in das Gebäude steuert, sondern damit wohlbehalten auf dem Frankfurter Flughafen landet, durchkreuzt er die Erwartungen der versammelten Zeugen, deren tiefes Befremden sich darin äußert, dass sie dem Ereignis heftig Beifall spenden. Der Mann sieht sich, als er aus dem Flugzeug steigt, von Polizisten und einer begeisterten Menge umgeben. Geschichte des Publikums.
Diskrete Strategien zur Privatisierung der Öffentlichkeit. Von Hofmann und Lindholm. Mit Roland Görschen, David Prosens, Uta Wallstab und Markus Zilz. Technische Realisation: Theresia Singer. Ton: Markus Zilz. Regie: Hofmann und Lindholm. Eine Autorenproduktion im Auftrag von Deutschlandradio Kultur 2008.